Ja, guten Morgen zusammen, auch von mir. Hast du deinem Nachbarn schon gesagt, schön, dass du hier bist? Also ein paar haben es noch nicht gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr eine Stunde früher hier gewesen seid heute Morgen. Mir fehlt diese Stunde auch. Ja, das ist schön, dass hier die Palmen liegen. Und wir haben ja auch schon gehört, heute geht's in die Karwoche. Der Einzug in Jerusalem, Jesus reitet auf einem Esel, nicht auf einem Pferd, anders. Viele jubeln ihm zu. Eine ereignisreiche Woche steht vor uns. Heute betrachten wir einen Text, wo wahrscheinlich der eine oder andere gedacht hat, was will er denn damit? Drei Gruppen begegnen uns. Die Pharisäer, die Jünger und Jesus. Und die Konfrontation ist eigentlich heftiger, als wir das denken, als es zunächst scheint. Das ist schade, dass der Text jetzt nicht hier oben ist, aber wir sehen ja, wer war das denn? Die Pharisäer. In ihren Anfängen war es eine Laienbewegung, Gelehrte, aber hauptsächllich mittelständische Handwerker und Kleinbauern. Sie waren darauf aus, die schriftliche Tora und auch die mündlichen Traditionen in den Alltag zu integrieren. Also es sollte mehr von Gottes Wort in die Gesellschaft gehen. Das ist ein gutes Ziel. Sie waren außerordentlich gewissenhaft darin und die Befolgung des Gesetzes war ihr Anliegen und sie waren Experten in der Interpretation. Und im dritten und bis zweiten Jahrhundert vor Christus waren sie die stärkste religiöse Partei in Israel. Sie wachten mit großem Eifer darüber, dass es eingehalten wird, das Gesetz. Und da war dieser Gedanke, wenn wir das alle schaffen, dann kommt der Messias. Man kann ja irren. Aber es geht auf jeden Fall, wollten sie die jüdische Identität bewahren, auch gegenüber den Römern. Und das Problem war nur, was Jesus ihnen auch ankreidet, dass der praktische Lebensvollzug nicht so ganz mitgekommen ist. Selbstgerechtigkeit, Stolz und Heuchelei waren zu finden. Auch hier ging es wieder nur darum, Macht und Einfluss zu erhalten und zu sichern. Viele verloren sich in der pedantischen Einhaltung von Äußerlichkeiten, die den Eintritt in der Gemeinschaft mit Gott eher hinderten. Sie verschlossen das eigentlich. Sie beurteilten und verurteilten Verfehlungen. Sie versteckten sich hinter einer Mauer von Vorschriften und fragten nicht mehr nach dem eigentlichen Sinn der Gebote. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Das war gar nicht mehr so auf dem Plan. Einige von ihnen suchten auch Kontakt zu Jesus und begannen an ihn zu glauben. Also es war keine homogene Gruppe, wie wir auch. Wir erinnern uns an Nikodemus, der nachts zu Jesus gekommen ist. Auch er, ein Gelehrter und Pharisäer. Zur Zeit Jesu traten sie meist als seine Gegner auf, wie auch in diesem Abschnitt jetzt. Hier versuchten sie ihm eine Falle zu stellen. Also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, uff, jetzt drücken sie ihn in die Ecke und fahren die Jünger an die Wand. Da ist kein Freiraum mehr. Was soll jetzt da anders werden? Und ich denke mal, die Jünger fühlten sich auch ertappt. Du sollst nicht ernten am Sabbat, du sollst keine Arbeit machen. Das war das Gebot. Aber wir sehen auch ein bisschen, es war nicht ehrlich. Erstmal haben sie die Jünger angegriffen und gesagt und sie getadelt. Und dann haben sie natürlich auch Jesus als einen verantwortungslosen Lehrer angeprangert. Wieso machen deine Schüler, was am Sabbat verboten ist? Sie versuchen ihn in die Enge zu treiben. Kommt euch das bekannt vor? Das ist oft so, dass wir denken, eigentlich ist es doch gar nicht so. Eigentlich haben wir doch gar nichts Schlimmes gemacht. Und trotzdem ist da eine Anklage. Sogar in diesen Extrabestimmungen, die noch da sind, ist aufgeführt, dass Ehren, also das Körner vom Wegesrand wegzunehmen von einem Feld, das gar nicht dir gehört, ist erlaubt, wenn du Hunger hast. Und trotzdem ist da diese Anklage. Also Getreide essen vom Weg aus bei Hunger ist erlaubt gewesen. Ernten am Sabbat war verboten, aber da hat gar keiner geerntet. Jesus geht aber gar nicht darauf ein. Was macht er denn? Er entlarvt sie direkt ihre Haltung, ihre pedantische Sicht darauf, dass da wieder einer was falsch gemacht hat. Ja, dieser, wie heißt es denn, wenn ich den anderen so stark unter die Lupe nehme, dass ich nur noch darauf warte, dass er was falsch macht. Jesus hebt das Gespräch auf eine andere Ebene. Aus der Anklage heraus. Es wird nicht mehr formal, sondern auf einmal persönlich. Und zwei Dinge passieren gleichzeitig. Seine Nachfolger, die Jünger, werden erstmal beiseite genommen. Die Anklage wird ausgesetzt. Sie stehen nicht mehr so wie Gesetzesübertreter da. Jesus zieht das Gespräch auf sich. Nach rabbinischer Tradition begegnet Jesus den Pharisäern jetzt. In ihrem Element, da gibt es so eine Argumentation, vom Kleineren auf das Größere schließen. Und das passiert in so theologischen Streitgesprächen. Man nimmt was Kleines und argumentiert dann, und kommt zum Größeren. Und was macht Jesus? Er fängt direkt mal mit David an. David, der König, der in der Tora eine herausragende Stellung hatte, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der kam wahrscheinlich direkt hinter Mose. Und David hat ganz offensichtlich in dieser Geschichte, die der Olaf eben vorgelesen hat, hat er das Gesetz gebrochen. Nämlich, er hat Schaubrot gegessen, die eigentlich nur für die Priester waren. Aber dieser Priester, der kannte David und wusste, dass er ein loyaler Mann ist. Und wie ihr wisst, ne? David hat Saul nicht angetastet, der König zu dieser Zeit. Er war loyal ihm gegenüber. Und der Priester, der hat ihn auch so anerkannt. Und dann hat er ihm das Brot gegeben, weil er Hunger hatte. Das ist Barmherzigkeit. Er hat formal gegen das Gesetz verstoßen. Aber was zeigt das? Das ist ein Beispiel von Barmherzigkeit. Da ist einer hungrig und ich gebe ihm zu essen. Das ist persönlich. Wer oder wie ist Gott für mich? Was macht Jesus noch? Er nimmt jetzt die Deutungshoheit, was richtig ist und wie das verstanden werden muss, nimmt er jetzt den Pharisäern weg und sagt, hier, das ist aufgehoben. Ihr seid gar nicht diejenigen, die es allein richtig verstehen. Das kratzt natürlich an ihrer Ehre. Und es ist ein weiterer Schritt zu einer feindlichen Gesinnung ihm gegenüber. Der tiefere Sinn des Ruhetags wird jetzt mit einer Knappheit entfaltet, die fast an so einen Merksatz erinnert. Das prägt sich ein. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Du kannst zur Ruhe kommen. Alle haben Zeit, sich zu erholen. Gott schenkt dir diesen Tag. Er möchte, dass es dir gut geht. Allen, den Menschen, den Tieren und dem Land. Also das ist noch umfassender als dieser eine Tag. Ihr wisst ja, Sabbat gibt es dann nochmal. Alle 7 Jahre gibt es ein Sabbatjahr. Und dann gibt es das auch nochmal im Quadrat, nämlich alle 49 Jahre gibt es ein Jubeljahr. Da werden alle Sklaven freigelassen. Es ist also nichts mit lebenslänglich. Was ist das für ein Gott? Er will dir Ruhe geben. Er will, dass es dir gut geht. Nicht das Einhalten von Regeln bringt dir Frieden, sondern die Begegnung mit Gott selbst. Und David, der geachtete König, wird hier als der Geringere hinter dem Menschensohn. Das hast du gar nicht gelesen, ne? Dieser letzte Vers. Da kommt nämlich noch vor, der Menschensohn hat auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Anders. Ja? Ja, okay. Das ist die Sache mit der Übersetzung.
Soll ich dir das vorlesen?
Also, nee, jetzt nicht. Also, ich denke mal, was wir hier eben sehen, ist die Selbstbezeichnung von Jesus. Das kennen wir ja. Das ist ein Wort aus Daniel 7, der Menschensohn. Der Menschensohn, damit macht Jesus seinen Messias-Anspruch deutlich. Er hat die Autorität. Er ist derjenige, der noch höher steht als David. Und damit piekst er nochmal richtig rein. Das ist ja unerhört, was er da sagt. Er offenbart sich als Messias. Und das ist was, was überhaupt nicht reinpasste. Und es öffnet die ganze Szene. Und du bist geworfen auf das, wie du Gott siehst. Er hat die Autorität. Gutes tun, nicht Unschuldige verurteilen. Barmherzigkeit, Verständnis, Annahme, Liebe. Und er setzt ja noch einen drauf, direkt im Anschluss, sowohl bei Markus als auch bei Lukas, geht er in die Synagoge und heilt dann am Sabbat einen mit einer deformierten Hand, mitten unter den Pharisäern. Er tut Gutes und trotzdem erkennen sie nicht. Sie erkennen nicht, dass der Messias, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben, er passt nicht in ihr Bild. Er ist anders. Gott möchte dir heute persönlich begegnen. Und das hat er schon im Lied. Und seine Gnade ist da. Er liebt dich so, wie du bist. Und er hat Frieden für dich, weil er es will. Weil er sich dafür entschieden hat. Und du darfst zur Ruhe kommen. Herr, und ich bete darum, dass wir diese Woche dich ganz neu kennenlernen, als den, der uns anders begegnet, als wir das oft erwarten. Deine Liebe zu uns drängt dich dazu. Du glaubst an uns. Du hast dich für uns entschieden und wir danken dir dafür. Amen.